Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie hier herzlich begrüßen zu unserer Information Management Veranstaltung. Und ja, gucken wir uns nochmal zunächst einmal ganz kurz rückblickend an, wo wir in der letzten Stunde stehen geblieben waren. Wir hatten begonnen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie organisiere ich eigentlich die IT in ein Unternehmen ein? Ja, das war so die eine Grundfragestellung. Und da sind wir zunächst mal von der Unterscheidung ausgegangen, die da heißt zentrale versus dezentrale Entscheidungssysteme. Und die Fragestellung war erstmal einfach ganz grob, unter welcher Bedingung macht es eigentlich Sinn, bestimmte Organisationseinheiten, etwa die IT-Abteilung, zentral in einem Unternehmen anzusiedeln, also beispielsweise als Stab des Vorstandes, oder eben dezentral anzusiedeln, das würde dann heißen, lokal in den einzelnen Fachabteilungen, also vielleicht im Controlling, in der Produktionsplanung, im Einkauf und so weiter. Ja, das war so eine grundlegende Fragestellung. Und dann hatten wir uns zunächst mal damit auseinandergesetzt, zunächst mal ohne spezifische IT-Berücksichtigung, was sind eigentlich die spezifischen Vorteile zentraler oder dezentraler Entscheidungssysteme ganz allgemein. Und da hatten wir hier sozusagen die Argumente für und gegen dargestellt. Die basieren auf dem Buch von Helmut Lauchs und Felix Liermann, Grundlagen der Organisation. Und so im Großen und Ganzen hatten wir gesagt, dass eine Zentrale grundsätzlich ganz gut in der Lage ist, sogenannte Interdependenzen gut zu berücksichtigen. Interdependenzen sind also Abhängigkeiten, die bestehen zwischen Entscheidungen in Unternehmen, ja, also zwischen den Beschaffungsentscheidungen, zwischen den Absatzentscheidungen, den Produktionsentscheidungen. Und sobald Interdependenzen bestehen, besteht eben die Notwendigkeit der Koordination. Und Koordination ist in dem Fall eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, wir stimmen die Entscheidungen so aufeinander ab, dass sich aus Unternehmensgesamtsicht die bestmögliche Entscheidung ergibt. Also wenn Sie sozusagen eine Zentrale sind und Sie kennen alle Details in den einzelnen Fachabteilungen, sind Sie in der Lage, diese sogenannten Interdependenzen gut zu berücksichtigen. Was ist denn der offensichtliche Schwachpunkt oder das offensichtliche Problem eines solchen zentralen Entscheidungssystems? Was würden Sie denn sagen? Ja, ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich nehme mal... Ja, sehr gut, ganz genau. Helmut Lauchs und Felix Liermann sprechen auch genau fast in ihrem gleichen Wording, so nach dem Motto, es fehlt die Kapazität zur entsprechenden Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung. Ne? Anders gesagt, anders formuliert, sie sind einfach nicht in der Lage als Zentrale, in der Regel nicht in der Lage, die ganze Komplexität, die dezentral anfällt, sozusagen in den Griff zu bekommen. Ja, und deswegen gibt es eben auch die Berechtigung der dezentralen Entscheidungssysteme, ja, wo wir dann abstrakt sagen, dass ein Entscheidungsproblem in verschiedene Teilprobleme entsprechend zerlegt wird, ne, und dann sozusagen in den einzelnen dezentralen Einheiten die Entscheidungen selbst fallen. Also ein Beispiel weiterhin noch ohne IT-Bezug wäre, wenn Sie sich eine Bank vorstellen, ja, und in dieser Bank fallen Entscheidungen über die Genehmigung von Krediten. Und jetzt nehmen wir mal an, wir wären im Kreditbereich für Firmenkundenkredite. Ne? Also nicht wir kommen zur Bank und wollen irgendwie mal, wenn es hochkommt, irgendwie ein paar tausend Euro Kredit haben, sondern so vielleicht so mittelständische Unternehmen oder große Unternehmen wollen Kredite im Millionenbereich haben. Dann wäre eben das zentrale Entscheidungssystem, würde vielleicht bedeuten, dass wenn ich jetzt Kunde bin, sagen wir mal in Heidelberg, also ich bin ein Unternehmen in Heidelberg, ja, gehe dort zu der Filiale meiner Bank, Deutsche Bank meinetwegen, dann würde das nun bedeuten, dass die entsprechenden Kreditanfragen von mir sozusagen nach Frankfurt gingen, wo die Zentrale ist, und in Frankfurt dann zentral die Entscheidung getroffen wird darüber, ob der Kredit nun genehmigt wird oder nicht. Und ein dezentrales Entscheidungssystem wäre in diesem Fall eben eins, wo man dann etwa in Heidelberg selbst sagen würde, okay, hier wird dann nun die Kreditentscheidung getroffen. An dem Beispiel kann man sich hoffentlich auch ganz gut schon einige Vorteile der dezentralen Entscheidung entsprechend vorstellen. Was würden Sie denn sagen, ist dann ein wesentlicher Vorteil des dezentralen Entscheidungssystems, wenn man ruhig mal dieses Kreditwürdigkeitsprüfungsbeispiel nehmen? Ja? Ja, genau, richtig. Schnelligkeit. Ne? Der Kunde spricht mit seinem Firmenkundenbetreuer, wie das häufig heißt, ne? Und der kann auf Basis von einem kleinen Programm, kann er eben die Risiken halbwegs zumindest bewerten und die Bonität des Kunden halbwegs bewerten und auf diese Weise dann schnell die Entscheidung treffen. Und dann kann er dem Kunden relativ schnell sagen, okay, du kriegst die 3 Millionen oder du kriegst sie eben nicht. Ne? Das wäre so ein typisches Beispiel für dezentrales Entscheiden und entsprechend Schnelligkeit. Ziemlich analog ist die Fragestellung, ob wir nun in einem Unternehmen unsere IT-Abteilung oder Information Management-Abteilung oder DV-Abteilung, da gibt es 127 Namen für und alle meinen im Grunde genommen das Gleiche, ne? Ob nun dort eine Zentralisierung stattfinden soll. Ne? Also etwa, sollen alle strategischen Entscheidungen und oder alle operativen Aufgaben entsprechend zentral zusammengefasst oder dezentral verteilt werden? Was wäre denn so ein Beispiel für eine strategische Entscheidung oder eine operative Aufgabe? Nehmen wir mal so eine strategische Entscheidung. Was wäre denn das beispielsweise für so eine IT-Abteilung im Unternehmen? Strategisch im Sinne für,
ja? Ja, vielleicht, ob man gewisse Teile auslagert.
Ja, ja. Ja, also so eine Outsourcing-Entscheidung beispielsweise, lasse ich meine SAP-Systeme demnächst bei irgendeinem Provider laufen, ja? Genau. Inwieweit investiere ich in neue Technologien, wäre so ein Punkt. Die Fragestellung der flächendeckenden Standardisierung in so einem Konzern wäre eine Fragestellung. Das wären alles so strategische Entscheidungen. Was wäre noch so ein Beispiel für operative Aufgaben eher in diesem Information Management Umfeld? Na, da könnte man sich vielleicht sowas vorstellen wie User Help Desk und solche Geschichten. Das ist gerade so ein Ding, was ich gerade am Lehrstuhl hier brauche, so ein Help Desk, ist nämlich gerade meine Netzwerkkarte irgendwie abgerauscht. Ne? Das sind dann so Dinge, wo man dann sozusagen organisiert, ob das nun intern gemacht wird oder ob das entsprechend extern eingekauft wird. Ne? Ne? Solche Fragestellungen und weitere Fragestellungen, wo und in welcher Organisationsstruktur soll denn die Entwicklung, Wartung und Auswahl von Anwendungssoftware erfolgen? Ne? Also wenn Sie vielleicht gerade mal an die Entwicklung denken, inwieweit wird die Entwicklung in so einem Unternehmen weltweit verteilt? Und es ist durchaus üblich, dass gerade wenn Sie jetzt etwa ein Softwarehaus sind und Sie entwickeln verschiedene Module einer Software, dass das eben entsprechend durchaus global gemacht wird. Also wenn die Software AG Course Vision entwickelt, das besteht aus verschiedenen Modulen und da werden die einzelnen Module durchaus in verschiedenen Ländern entwickelt und sozusagen der in einem bestimmten Land, das Modul, das in einem bestimmten Land entwickelt wird, dort hat derjenige sozusagen auch den Hut auf. Ja. Das ist ganz ähnlich wie mittlerweile bei der SAP beispielsweise, wo ein sehr, sehr großer Teil der Softwareentwicklung eben auch in Indien stattfindet. Ne. Und dann dürfen wir uns das nicht mehr so vorstellen, dass es eben so stattfindet nach dem Motto, das Fachkonzept wird in Deutschland gemacht und hier sitzt sozusagen auch der Leiter der gesamten Entwicklung und die operativen Aufgaben werden dann irgendwie von den Indern gemacht. Also diese Denke ist schon lange überholt. Ne? Also deutsche Entwicklungsleiter berichten durchaus an Chefs in Indien mittlerweile, wenn die Verantwortung für ein bestimmtes Modul eben dort in Indien liegt. Ne? Also vielleicht auch so ein ganz prägnantes Beispiel dafür, dass sich die Welt da doch sehr, sehr stark ändert. Ne? Ja, wo und von wem soll die Betreuung der Benutzer vorgenommen werden? Das wäre sowas wie so ein Beispiel für eine operative Aufgabe, wie wir sie gerade eben besprochen haben. Wovon hängt es nun ab, ja, ob wir eine zentrale oder eine dezentrale IT-Organisation wählen? Und haben wir hier mal verschiedene Faktoren herausgepickt, die zum Teil auf dem Buch von Hasenkamp und Stahlknecht basieren und zum anderen auf Mertens-Knollmeier in dem Organisationsbuch. Und die sagen, etwa abhängig von der ansonsten vorhandenen Organisationsstruktur eines Unternehmens, nämlich funktional oder divisional. Eine funktionale Organisationsstruktur, soll ich es nochmal erklären? Einige nicken, einige sagen nein. Also dann ganz kurz, bedeutet, dass man auf der obersten Ebene das Unternehmen nach Funktionen organisiert. Einkauf, Produktion, Absatz, Marketing wäre so eine funktionale Organisationsstruktur und eine divisionale Organisationsstruktur wäre dann etwa eine, die nach Produkten gegliedert ist, nach Regionen gegliedert ist. Und wenn wir uns so Konzerne heute anschauen, wie vielleicht Deutsche Bank, wie vielleicht die SAP, dann sehen wir, dass das heute in der Regel nicht dieser reinrassigen, klingt ja disjunkt, also entweder funktional oder divisional, sondern dass wir eher so ein Mixtur haben, dass also ein Vorstand für eine bestimmte Funktion zuständig ist und gleichzeitig aber die Verantwortung für eine bestimmte Region hat. Das ist also eine typische Organisationsstruktur, die wir vorfinden. Es ist abhängig zudem von der geografischen Verteilung der relevanten Unternehmensbereiche, Branchen, Zugehörigkeit, Größe des Unternehmens und historische Entwicklungen. Sie finden hier auf dieser Folie so ein paar, ja, so ein paar Daumenregeln, ja, die sagen sollen, unter welchen Bedingungen denn nun eigentlich welche IT-Organisation die überlegene ist. Ja. Jetzt würden wir uns als Wissenschaftler, vielleicht aber auch als Praktiker geradezu erhoffen, dass uns so die betriebswirtschaftliche Theorie mal so ganz glasklare Handlungsempfehlungen gibt. Ne? So glasklare Handlungsempfehlungen, fast vielleicht so im Sinne von so einem Optimierungsmodell, ja, wo wir so ein paar Parameter reinwerfen, also zum Beispiel, wie homogen oder wie heterogen ist unser Produktprogramm, wie global oder lokal ist unser Unternehmen aufgestellt, ja, wie ist der Rest der Organisation und dann kommt sozusagen ein Optimum heraus, ja, ein Optimum, das uns sagt, wie, was ist unser optimaler Zentralisierungs- oder Dezentralisierungsgrad. Das haben wir allerdings nicht, sondern wir haben im Grunde genommen eher lediglich einige Tendenzaussagen, die wir dort sozusagen ableiten können und einige finden Sie eben hier auf dieser Folie. Will ich jetzt vielleicht nicht im Detail auf jeden einzelnen Punkt eingehen, wichtiger ist mir an und für sich, dass Sie Folgendes verstehen. Also wir, das erkläre ich Ihnen vielleicht mal oder erzähle ich Ihnen anhand einem einfachen Beispiel. Wir haben neulich mal einen Vortrag gehört von einem Partner von McKinsey, sehr guter Mann, der dort über die optimalen Organisationsstrukturen gesprochen hat. Und er hat ein Plädoyer gehalten für eine Organisationsstruktur, die in eine bestimmte Richtung reingeht. Und da haben wir dann ihm mal folgende Frage gestellt. Und zwar so nach dem Motto, in diesem Vortrag hatte er pro Dezentralisierung gesprochen. Und einige Zeit davor war das gleiche Unternehmen noch unterwegs in Sachen pro Zentralisierung. Und das sind ja so Wellen, die man da beobachten kann. Ne? Also eine Unternehmensberatung, gehen wir mal weg von McKinsey, eine Unternehmensberatung im Allgemeinen geht in ein Unternehmen rein und macht Organisationsberatung. Und sehr oft werden Sie finden, dass aus einer zentralen Organisation eine dezentrale gemacht wird und aus einer dezentralen eine zentrale. Die Frage, die wir diskutiert hatten, war eben die, welche Parameter sich denn eigentlich geändert haben, ja, die nun die Beratungsgesellschaft dazu veranlasst, nun eine abweichende Organisationsempfehlung zu geben, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und dann wurde es sehr weich alles. Also es kam irgendwie nichts so richtig Griffiges dabei heraus. Das ging dann hin bis hin zu Aussagen, die vielleicht auch nicht falsch sein müssen. So nach dem Motto, ab und zu brauchen wir eine Neuorganisation in einem Unternehmen. Aber es besteht im Moment gerade, haben wir so eine gewisse Tendenz, habe ich den Eindruck, hin zu einer Zentralisierung mal wieder. Vor ein paar Jahren hatten wir noch eine Dezentralisierungswelle und das sind wirklich so wellenförmige Bewegungen. Und keiner, auch die Organisationsprofis in den Beratungsgesellschaften, können Ihnen so richtig sagen, warum, also was nun den Ausschlag gibt für welche Organisationsform. Also wir bewegen uns dort in einem sehr, sehr weichen Feld. Also die Banken sind beispielsweise gerade sehr stark dabei, die Organisation zu zentralisieren, zum Teil auch auszulagern. Und bei dieser Zentralisierung, beispielsweise in diesem Kreditvergabegeschäft, ist die Zielsetzung ganz klar, das geht hin in Richtung Ressourcenschonen. Ressourcenschonen, Sie nennen es dann immer Synergiepotenziale schaffen, was aber letztendlich dann doch dazu führt, dass einige Mitarbeiter einfach entlassen werden. Weil wenn man diese Entscheidungen natürlich zentral bündelt, kann man sich vorstellen, wenn man dann die einzelnen Mitarbeiter besser auslastet als vorher, dass man dann letztendlich Ressourcen sparen kann. Also das ist ein schwieriges Feld. Und wenn vielen Mitarbeitern in Unternehmen spricht, die jetzt nicht mit dieser Fragestellung beschäftigt sind, zentralisiere ich oder dezentralisiere ich, sondern die sozusagen eher das mitmachen müssen, die werden Ihnen immer berichten, also gerade in den großen Unternehmen, dass ständig Neuorganisationen stattfinden, die das Geschäft auch, sagen wir mal, zum großen Teil aufhalten. Und klar, Neuorganisationen sind bei den Mitarbeitern relativ unbeliebt, einfach deswegen, es gibt bei so gut wie jeder Neuorganisation gibt es Gewinner und es gibt Verlierer. Ja, wie können denn so grundlegende Alternativen aussehen, wie ich das Information Management als Abteilung in ein Unternehmen eingliedern kann? Und hier haben wir jetzt drei verschiedene Alternativen dargestellt. Die Alternative 1 wäre die Einordnung der IT als Stab der Unternehmensleitung. Stababteilung zeichnet sich dadurch aus, dass sie so eine beratende Funktion hat, und keine Weisungsbefugnisse hat runter in die Linie. Also schwebt oberhalb des Unternehmens, zeichnet sich auch oft dadurch aus, dass es eine Vielzahl von hochqualifizierten Mitarbeitern sind. Also Sie haben gerade in Stabsabteilungen finden Sie sehr viel promovierte Leute beispielsweise, aber ohne größere Weisungsbefugnis. Also beispielsweise in der Lufthansa gibt es genau eine solche Stabsabteilung, die sozusagen über dem ganzen Lufthansa-Konzern schwebt. Die Alternative 2, die wir hier haben, das wäre eben die Einordnung der IT dann hier so auf der obersten und in der obersten Unternehmensebene. Können wir uns etwa vorstellen, wenn ein Unternehmen Vorstandsbereich IT hat. Das wäre beispielsweise in solchen Häusern wie Deutsche Bank der Fall. Dort ist die IT in der ersten Unternehmensebene zu finden mit dem Herrn Lamberti. Das wäre so ein Beispiel. Wobei in vielen, vielen anderen Branchen es eher so ist, dass der IT-Leiter oder der CIO, wie es auch genannt wird, dass der auf der zweiten Unternehmensebene sitzt. Also gerade in Banken häufig auf der ersten Ebene, in anderen Gebieten häufig auf der zweiten Ebene. Wobei das hier nicht als Ebenen zu bezeichnen ist, fällt mir gerade ein. Das sind einfach so die drei Grundalternativen, die es gibt. Als Stab sozusagen in der Funktion auf der ersten Ebene angesiedelt oder eben hier direkt in einem bestimmten Funktions- oder Geschäftsbereich. Also dass dann hier beispielsweise das Controlling so eine eigene IT-Abteilung hätte. Die IT-Abteilung in der dezentralen Organisationseinheit selbst drin. oder auch wenn wir eine Matrixorganisation haben oder so eine divisionale Unternehmensstruktur, wo wir hier Geschäftsbereich 1, Geschäftsbereich 2 haben. Bei Geschäftsbereiche könnte es sich vielleicht um verschiedene Produktlinien, Produkte handeln. Ne? Hätten wir hier die Alternative, dass das Information Management hier entsprechend in diesen einzelnen Bereichen angegliedert ist. Ne? Das wäre so eine weitere Alternative. Ne? Matrixorganisation ist das hier nicht. Ja? Nicht, dass es hier zu einer Verwechslung führt. Eine Matrixorganisation würde dann vorliegen, wenn wir so eine Mehrlinienorganisation hätten. Ja, also Mehrlinienorganisation würde dann sagen, wir haben einerseits eine Gliederung nach Funktionsbereichen, Einkauf, Produktion, Marketing und zum anderen vielleicht eine Gliederung nach solchen Geschäftsbereichen, nach Produkten und dann sozusagen eine mehrdeutige Zuständigkeit für bestimmte Fragestellungen mit der Konsequenz, dass häufig ein Mitarbeiter dann zwei Chefs hat. Ne, und das, was natürlich dann häufig zu Kompetenzgerangel und Unklarheiten führt. Nicht? Ja, wenn Sie sich das mal so anschauen, wo würden Sie denn sagen, liegen die Vorteile, wenn man einerseits, sagen wir mal, die IT zentral aufhängt oder wenn man die IT in die einzelnen Geschäftsbereiche rein verlegt. Also wenn man so eine Art lokales Informationsmanagement hat, was könnten Sie sich denn da als bestimmte Vor- und Nachteile vorstellen? Ja.
Ja. Sich auch da speziell dran anpassen.
Richtig.
Nachteil wäre vielleicht das Doppelarbeiten entstehen, also dass vielleicht unbemerkt diese beiden IT-Subabteilungen gleiche Aufgaben machen, weil vielleicht die gleiche Aufgaben anfangen.
Ja.
Mhm. Das Koordinationsproblem dann
da. Ja, das waren zwei gute Punkte. Also einmal Vorteil von so einem lokalen Informationsmanagement in einzelnen Bereichen wäre, dass dort dann häufig auch besseres Know-how für die verschiedenen Bereiche verfügbar ist. Ne? Vielleicht war es so ein Information Management, das direkt in der Produktionsabteilung arbeitet, weiß eben mehr über dieses Thema Produktionsplanung als eine zentrale Abteilung, die ja, das geht ja gar nicht anders, ne? Auch ein bisschen abgehoben ist. Ne? Also abgehoben jetzt nicht im negativen Sinne, sondern sobald sie da oben hängen, ja, ist es ja logisch, dass sie eigentlich von den einzelnen Details vielleicht im Einkauf, Produktion nicht so die große Ahnung haben werden. Ne? Ja.
Also ich erlebe es selbst im Unternehmen, wenn ich Unternehmen habe, dass da bei einer zentralen Organisation so häufig dazu kommt, dass in den Geschäftsstellen vor Ort, in dem Fall relativ viele, bei dem Unternehmen so die Trennung von Verantwortung und Kompetenz viel zu groß. Also da gibt es Mitarbeiter vor Ort, zu denen ich auch gehöre, die sind zwar verantwortlich dafür, dass es vor Ort funktioniert, aber die Kompetenz, um bestimmte administrative Aufgaben durchzuführen, die wird uns dann zumindest zum Teil von der Zentrale abgesprochen, weil man halt gewisse Sicherheitsstandards einhalten will. Und das Problem ist dann eben bei der zentralen Organisation, dass man einem fast manchmal die Hände gebunden sind, man kann gar nicht die Aufgaben durchführen, die man gerne durchführen würde. Man muss immer erst anfragen, muss sich Rechte zuteilen lassen, um die Sachen zu tun, die eigentlich notwendig sind.
Ja, da kann ich gut nachvollziehen. Hm? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da auch bringen, also so ein Vorteil, aber das kann man dann wieder genau zu dem Koordinationsproblem sozusagen hochheben, aber genau richtig. Also er sagte nämlich, wenn er jetzt anfängt, jede einzelne Abteilung sozusagen für sich selbst zu entscheiden, was ist für mich das optimale System, ja, dann könnte eben vielleicht dabei rauskommen, dass für sagen wir mal, die Finanzabteilungen, die Controlling-Abteilungen, die dann gerne mit SAP arbeiten würden, dass die im Bereich Kunden arbeiten, dass die eben gerne mit dem Siebel-System arbeiten würden, dann haben wir eben die Kompatibilitätsprobleme. Ne? Und da werden wir im Laufe der Veranstaltung hier noch ein Modell kennenlernen, mit dem wir eben zeigen können, dass grundsätzlich die Zentrale, ja, was dieses Thema angeht, Vorgabe von Standards, an und für sich die optimale Instanz ist, ja, um für das gesamte Unternehmen optimale Entscheidungen zu treffen. Ne? Immer sozusagen in Klammern gesetzt die Frage, das Thema Kapazität der Informationsverarbeitung. Ne? Also kriegt die das alles in ihre Birne rein, die Instanz, ja, dass sie auch alle diese Informationen entsprechend dann vernünftig verarbeiten kann. Nicht? Ne? Und genau dies, das haben sie gut gemacht, genau diese Fragestellung soll hier auf dieser Folie sozusagen mal verdeutlicht werden. Ja? Also wenn Sie hier nun verschiedenste Unternehmensbereiche haben, Controlling, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Materialwirtschaft, jeder Bubble repräsentiert sozusagen so einen Funktionsbereich. Und wenn Sie nun wenn Sie nun eine völlige dezentrale Entscheidung über den IT-Einsatz hätten und jeder dieser Bubbles konfiguriert sich sein optimales System, ja, dann würden Sie das bekommen, was in der IT-Management-Literatur als Best of Breed immer wieder bezeichnet wird. Als Best of Breed in dem Sinne, jeder Bereich kann sich also sein optimales System wählen. Aber Best of Breed muss noch lange nicht heißen, dass es für das gesamte Unternehmen optimal ist, weil wir dann eben, wenn wir hier für den Bereich Vertrieb, Customer Relationship Management vielleicht eine Siebel-Lösung hätten und hierfür vielleicht eine SAP-Lösung, weil es dann eben genau entlang dieser Kante entsprechende Kommunikations- und Schnittstellenprobleme häufig gibt. Und das wäre sozusagen die eine Welt, dieses Best of Breed. Konfiguriert sich sein optimales System. Oder man sagt eben, man gibt überall einen Standard vor. Vielleicht eine SAP-Welt für alle Unternehmensbereiche. Dann werden diese Schnittstellen hier halbwegs gut bedient sein und funktionieren. Dafür kaufen wir uns den Nachteil ein, dass der ein oder andere Bereich sicherlich nicht mit der für ihn optimalen Lösung arbeiten kann. Das ist sozusagen das Spannungsfeld Best of Breed, Dezentralisierung, flächendeckende Standardisierung, vielleicht durch die Vorgabe von so einer zentralen Instanz. Dieses Thema Standards, Standardisierung werden wir in Kapitel 4 von dieser Lehrveranstaltung noch ausführlich besprechen. Die Rolle des CIO, des Chief Information Officer, das ist eine aus dem Amerikanischen genommene Bezeichnung für den Informationsmanager im Unternehmen oder für den IT-Leiter oder für den DV-Leiter, ja, wie immer der bezeichnet wird. Und ich stelle Ihnen zunächst mal dar, was so in der Literatur zu finden ist zu diesem Thema, was ist eigentlich ein CIO, was macht eigentlich ein CIO, und dann würde ich das gerne nochmal mit Ihnen kritisch besprechen. Also ein CIO, da sind sich alle ziemlich einig, benötigt nicht nur technisches Wissen, also er muss nicht nur wissen, wie eine Netzwerkkarte funktioniert und wie vielleicht eine Datenbank aufgebaut wird, sondern der braucht auch sogenannte Management Skills oder Management Fähigkeiten. Ne? Also es geht darum, die IT zu nutzen zur Stärkung der Erfolgspotenziale des Unternehmens, allgemein Bewirtschaftung der Ressource Information. Was damit gemeint ist, ist das, was wir anfangs der Veranstaltung hatten, ja, so nach dem Motto, die Information, die richtige, muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Er ist verantwortlich für die unternehmensweite IT-Strategie, für IT-Standards, Technologie, Architekturentscheidungen, Koordination der IT mit den Fachbereichen oder Funktionsbereichen, Personalführung im IT-Bereich, Beratung der Fachbereiche bei Gestaltung von Geschäftsprozessen, also praktisch alles, was so in diesem ganzen IT-Umfeld immer wieder stattfindet. Ne? Und wenn Sie so an Personalführung und sowas denken, ist es eigentlich relativ klar, dass dieser Mensch gute Managementfähigkeiten braucht. Im Gegensatz zum klassischen IT-Leiter, dessen Aufgabe eher in Richtung Softwareentwicklung und Rechenzentrumsbetrieb gehen, hat der CIO als Leiter des Information Management weitergehende, mehr strategisch geprägte Aufgaben. So, das ist so, was wir so in der Literatur zu dem Thema finden. Kann man jetzt einen Artikel aus dem Controller-Magazin beispielsweise gehabt. Jetzt würde ich Sie doch mal, auch wenn es jetzt vielleicht ungewohnt ist, würde ich Sie doch einfach mal fragen, was halten Sie denn von dieser Folie, von dieser Sichtweise? Es gibt natürlich zwei Möglichkeiten. Man lernt es einfach auswendig für die mündliche Prüfung und hakt es dann ab. Aber ich hoffe, dass wir an der Folie doch vielleicht ein paar Sachen besprechen, diskutieren können, die vielleicht ein bisschen allgemeinerer Form noch aus. Mich würde es einmal interessieren, was geht Ihnen denn so durch den Kopf, wenn Sie das jetzt so hören, was ich Ihnen gerade gesagt habe? Das ist also ein CIO und das sind die Aufgaben des CIOs. Ist vielleicht eine schwierige Frage, muss man sich vielleicht schon ein bisschen beschäftigt haben mit der ganzen Thematik. Ja, bitte. Guter Punkt, ja. 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 Ja, ja, würde ich auch gut teilen, ja.
Ja, aber so ein Segment Kleinwagen ist dann schon spezifischer. Wenn man CIO bei so einem großen Automobilhersteller zum Beispiel wäre, da ist man in so vielen Segmenten mit Informationstechnologie, die auch sehr spezifisch sein kann, dann befasst. Also da muss man eine eierlegende Wollmilchsau sein, wenn man diesen Idealentscheid.
Ja. Richtig. Okay, ja, auch ein guter Punkt. Ja.
Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass der vor allem eine vermittelte Funktion zwischen so Strategien eines Chief Executive Officers hat, also der Geschäftsleitung und so den kleinen Hürden, die Technik dem entgegnet.
Ja.
Beispielsweise, wir haben ein mittelfristiges Ziel Kostenreduktion, auch in der IT. Sagt aber unser IT-Manager oder IT-Leiter, wir brauchen erst eine Investition auf ein neues System umstellen. Das wird zunächst mal zu einer Problem führen, das wird auch nichts mal zu erhöhten Kosten führen. Da jetzt eben zu vermitteln zwischen so Ansprüchen, die die Geschäftsleitung insgesamt oder der Vorstand und eben solchen technischen Details, die vielleicht die Geschäftsleitung gar nicht interessieren,
ja,
die eben da sind, man denen auch gar nicht im Detail erklären muss oder kann, aber eben zu vermitteln zwischen diesen beiden Ansprüchen, die man hat.
Ja, also zwei, ich nehme sie sofort dran, also zwei so Punkte waren einmal, die ich jetzt mal zusammenfassen will, also einmal so das ganze Thema, es ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei, ne? So ein bisschen die CIO-Perspektive, also ich glaube, was CIOs, also ist überhaupt nicht, was sie überhaupt nicht mögen, ja, ist, wenn man den CIO als Bitfummler hinstellt, ich sag's mal so, ja, das mögen die also überhaupt nicht, ja, das ist das Schlimmste, was man denen sozusagen nachsagen kann. Und zweiter Punkt, der genannt worden ist, völlig richtig, die Rolle des CIOs eben auch an so einer Schnittstelle, ja, zwischen der Geschäftsleitung, dem CEO vielleicht, und den Niederungen der IT-Welt, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also typische Wirtschaftsinformatiker-Funktion, würde ich mal sagen, ja.
Nicht nur seine Entscheidung,
ja.
Ja, also Leute
ja. Also das ist sehr unterschiedlich geregelt von Unternehmen zu Unternehmen, wie weit die Entscheidungsbefugnis von dem CIO tatsächlich geht, ne? Also es gibt beispielsweise viele Projektentscheidungen, die auch in Unternehmen, die im Millionenbereich angesiedelt sind. In einem Unternehmen darf es der CIO sozusagen selbst entscheiden. Ist es im Rahmen seiner Budgetverantwortung? In anderen Unternehmen ist es nicht so. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Hier war noch eine Meldung. Okay.
Ja. Vorstand als Geschäftsleitung. Dann übertrage ich denen ja bestimmte Aufgaben und sage ich, der Mann weiß es besser als ich. Das
ja.
Ich bin eingestellt und dann muss ich dem auch in gewissen Situationen eben einfach vertrauen, weil ich weiß ja, dass ich den besten
Weg habe. Ja, ja, ja. Also worauf ich noch, also alles sehr gute Punkte, was ich versuchen will, Ihnen noch rüberzubringen, ist den folgenden Punkt. Ich hoffe, dass ich jetzt, dass ich meine Gedanken zu dem Thema jetzt auch gut rüberbringen kann. Der CIO, das ist ein Begriff, der aus der Praxis kommt. Ja? Der kam aus den USA und irgendwann haben sich die IT-Leiter CIO genannt. Ja, wie es dann so üblich ist, ja, kommt es dann in Europa und in Deutschland ein bisschen später. Ja, und der Mensch, der früher vielleicht IT-Leiter oder DV-Leiter auf seiner Visitenkarte stehen hat, hat nun einen CIO auf seiner Visitenkarte stehen. Und die Frage ist, was sich denn nun wirklich geändert hat. Also CIO klingt für die Leute irgendwie besser und gibt auch einige Wissenschaftler so im Bereich Controlling-Magazin und so, die schreiben dann auf einmal, was ist ein CIO? Ja? Nachdem es wohlgemerkt in der Praxis etabliert ist, sagen die auf einmal, okay, der CIO hat mehr strategische Fragen. Ich meine, so what? Ne? Der hieß früher DV-Leiter und hat bestimmte Sachen gemacht. Der heißt jetzt CIO, gibt eine Hypothese, dass er ganz ähnliche Aufgaben macht wie vorher. Der DV-Leiter, wie er früher hieß, hat nämlich genauso Verantwortung. Ne? Der hat vielleicht in einem großen Automobilunternehmen, hat er vielleicht 1000 Leute unter sich. Ne? Also der hat immer Personalverantwortung gehabt. Und da wird also, da wird ein neuer Begriff geschaffen, der heißt CIO. Im Grunde genommen machen die Leute aber ganz ähnliche Aufgaben, wie sie es zuvor gemacht haben. Und das etwas Aberwitzige ist dann eigentlich, für meine Meinung nach, dass dann einige Wissenschaftler ja, schreiben dann Papers, was eigentlich ein CIO ist. Ja. Da gibt es also überhaupt keine methodische Grundlage für, wenn jetzt jemand schreibt aus dem Bereich Controlling oder BWL, ein CIO macht diese Aufgaben und nicht diese. Da könnte ich auch ein Paper dazu schreiben, okay, ein CIO macht die anderen Aufgaben und eben genau die nicht. Ja. Das wäre genauso valide und wäre genauso wenig auf Wahrheitsgehalt überprüfbar wie das andere. Ja. Insofern steht da viel dahinter, dass einerseits die CIOs eben sozusagen das natürlich gerne lesen und gerne hören. Ja. Und auf der anderen Seite sind es sozusagen nicht überprüfbare, relativ gehaltlose Behauptungen. Ja, Behauptungen ist vielleicht ein gutes Wort, dass das eben die Rolle des CIO ist. Das ist so ähnlich, also als Student habe ich das, weiß ich noch, das habe ich auch noch damals eher so einfach auswendig gelernt, wie man das halt so macht. Was ganz Ähnliches zu dem Thema Controlling hatten wir das. Das ist mir dann erst ein bisschen später aufgegangen. Also Controlling ist ganz ähnlich. Oder der Controller, ja. Das war auch ein Konzept oder ist ein Konzept, das eigentlich aus der Praxis kam. Und dann kamen die Betriebswirte, die kamen eigentlich ein bisschen später und haben dann um die Wette definiert, so kann man das wirklich sagen, da gab es also verschiedenste Konzeptionen, haben um die Wette definiert, was Controlling eigentlich ist. Ja. Dann hat der eine gesagt, das erinnere ich mich doch so halbwegs, wie gesagt, fürs Examen muss man das auswendig lernen. Damals, ich habe in Frankfurt studiert, ja, und dann behält man das dann irgendwie. Ja. Der eine sagt, ist die Koordination der Planungs-, Kontroll- und Steuerungsfunktionalität. Dann sagt der andere, nee, das ist ja viel weitergehender, ja, das ist die Koordination des gesamten Führungssystems. Ja. Und dann hat er Der Nächste hat noch irgendwas draufgelegt und hat das Ding noch ein bisschen anders sozusagen definiert. Und das erinnert mich immer sehr stark daran, diese Behauptung, ich definiere was, was es in der Praxis irgendwie gibt, und es gibt aber eigentlich nichts Wirkliches zu definieren. Denn wenn jetzt das Unternehmen X eine Controlling-Abteilung eingeführt hat und deren Aufgabe ist es nur eine Kostenrechnung zu machen, und zwar eine Plan-, Ist- und Soll-Kostenrechnung, dann ist es in diesem Unternehmen so. Dann macht es relativ wenig Sinn, wenn irgendein Betriebswirt ankommt, der sagt, was du machst, ist aber eigentlich kein Controlling, weil meiner Meinung nach ist Controlling die Koordination im Führungssystem. So what? Ja, das ist also relativ, inhaltsleer und auch zwecklos, dann im Nachhinein irgendwelche Sachen zu definieren, die es eigentlich schon gibt. Ne? Und so ist es hier auch ein bisschen. Ne? Wie gesagt, der alte IT-Leiter oder DV-Leiter hatte auch Führungsverantwortung und stand genau zwischen der Business-Welt, ja, und entsprechend der IT, der Technik an sich. Ne? Insofern habe ich Ihnen das hier mal reingebracht, weil so den sollten es einfach mal gelesen haben, CIO und was so die Rolle ist, und dass viele Leute behaupten, okay, es geht stärker in eine strategische Rolle rein, aber so eine Rolle, wie dass er schwerwiegende Entscheidungen getroffen hat, hat er schon immer gehabt. Ja. Also ich würde an der Stelle wirklich sagen, dass es nichts Neues hergibt, das Thema eigentlich. Der IT-Leiter hat immer schon auch eine betriebswirtschaftliche Funktion gehabt, und es ändert sich jetzt nicht dadurch, dass die Rolle, dass er jetzt CIO heißt. Denn diese Autoren, die schreiben ja wirklich so, im Gegensatz zum klassischen IT-Leiter, dessen Aufgaben eher in Richtung Softwareentwicklung und Rechenzentrumsbetrieb gehen. Das hat irgendein Controller geschrieben, das merken Sie schon so an der Formulierung, so in Richtung Softwareentwicklung und Rechenzentrumsbetrieb. Der hat so ein Unternehmen wahrscheinlich noch nie von innen gesehen, ne? Und hat dann behauptet dann, dass der CIO als Leiter des IM eben weitergehende, mehr strategisch geprägte Aufgaben hat. Ne? Also ist relativ inhaltsleer. Hier so ein Beispiel, ja, für eine interne Organisation, das Information Management. Hier oben sitzt nun der CIO, ja, und untergliedert ist es hier, wir haben dieses Beispiel genommen aus dem Buch von Peter Mertens und anderen hier, haben wir eben hier eine Unterscheidung in die verschiedensten Bereiche, strategische Planung, IT-Controlling, hier Consulting, das ist also eine Sache, die finden Sie relativ oft mittlerweile, dass Sie in den Unternehmen selbst ein internes Consulting, eine interne Beratung angesiedelt haben, die eben in erster Linie die Fachabteilungen in den eigenen Unternehmen berät. Ja, das ist hier so ein, finden Sie immer häufiger. In erster Linie intern, und häufig wird das Geschäft dann auch im zweiten Schritt ausgeweitet auf externe Kunden, die entsprechende Anwendungsbereich, die Softwareentwicklung selbst, auch das Thema Standardsoftware, Customizing, also Anpassung der Standardsoftware, werden wir auch noch machen im Bereich der Veranstaltung. Technische Pflege werden wir nicht behandeln in der Vorlesung, und sowas wie Hotline und Benutzerservices und eben Betrieb der ganzen Sachen, also Betrieb eines Rechenzentrums, des Netzes, der entsprechenden Server und Endgeräte, wenn sie dezentral sind, und auch wie hier wieder Hotline und Benutzerservice. Ne? Also wie gesagt, hier aus dem Mertens entnommen, und denke ich, diese Folie gibt so einen ganz guten Überblick darüber, welche Aufgaben denn in so einem Unternehmen, in einem anwendenden Unternehmen, so in dem Bereich Information Management, IT, denn so alle entsprechend anfallen. Ja, Organisation der IT heißt auch, die Frage zu beantworten, ob wir nun sozusagen in einem Unternehmen die ganzen IT-Leistungen selbst erstellen. Das wird hier auch schon einmal gesagt, hier in dem Kreis, ob wir sie selbst erstellen, also ob wir unsere SAP-Software selbst auf unseren eigenen Servern laufen lassen oder ob wir sie eben nicht auf unseren eigenen Servern laufen lassen und das vielleicht Outsourcing-Dienstleistern entsprechend überlassen. Und auf die Frage werden wir jetzt hier im Weiteren eingehen. Und das Wort zu dem Thema lautet Outsourcing. Also die Definition von Outsourcing ist wie folgt. Wir verstehen unter Outsourcing ganz allgemein die Vergabe ursprünglich meist selbst wahrgenommener Aufgaben an andere Unternehmen. Es ist ein Kunstwort aus Outside, Resource und Using und eigentlich nichts Neues. Das Wort ist neu, Outsourcing, aber im Grunde genommen steht dahinter nichts anderes als die Make-or-Buy-Entscheidung. Ne? Mache ich irgendetwas selbst oder source ich es aus? Also source ich es aus, ist jetzt auch vom Wording vielleicht nicht so toll. Ich werde es immer wieder sagen, source ich es aus. Also lagere es an einen Dritten aus. Sind so Bereiche, die in einem Unternehmen vielleicht schon seit langer Zeit outgesourced werden und wo man überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt, dass es der Fall ist? Was fällt Ihnen so ein an Beispielen? Ja. Genau, Fuhrpark wäre sowas. Ja? Rechenzentrum, genau, dann wären wir schon im IT-Bereich, genau. Oder auch solche Sachen wie Kantine beispielsweise sind so ganz typische Sachen, die man fremd vergibt. Also Outsourcing eigentlich nichts anderes als die Make-or-Buy-Entscheidung. Mache ich irgendwas selber, Make oder Buy, kaufe ich es mir entsprechend von außen ein. Ja? Außen ein von solchen Outsourcing-Dienstleistern, die eben bestimmte Leistungen in gewünschter Qualität aufgrund von Skalen und Spezialisierungsvorteilen preiswerter erstellen können. Wie könnte man sich das vorstellen mit den Skaleneffekten? Das sind an und für sich auch diese Synergie- und Zentralisierungseffekte. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt ein Outsourcing-Anbieter, vielleicht für irgendwelche Services, irgendwelche Hotlines, irgendwelche Callcenters vielleicht, wäre vielleicht ein ganz schönes Beispiel. Da haben Sie dann eben mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sitzen, ja, und die können Sie dann eben entsprechend besser auslasten. Ja. Und das sind diese Skaleneffekte, die hier an dieser Stelle gemeint sind. Ne? Wenn ich zentralisiere, das zusammenfasse, dann kann ich bestimmte Services vielleicht für mehrere Unternehmen anbieten und kann eben entsprechend meine Ressourcen besser auslasten, als wenn das der Fall wäre, wenn ich jetzt nur eins oder zwei Unternehmen und Kunden zu bedienen hätte. Ne? Das ist hier mit diesem zweiten Spiegelstrich gemeint. Und Spezialisierungsvorteile sind ja, denke ich mal, relativ klar wahrscheinlich, wenn ich mich dann darauf spezialisiere, SAP-Anwendungen beispielsweise zu betreiben, wie solche SAP-Kompetenzcenter für Unis beispielsweise in Magdeburg und woanders machen. In dem Moment bin ich spezialisiert darauf und kann das dann wahrscheinlich etwas kostengünstiger anbieten, als wenn man das für viele macht, als wenn man das nur für einen macht. Ne? Jetzt hier wieder eher aus Sicht des Anwenders, ja, dass die Tätigkeiten außerhalb der eigenen Kernkompetenz an spezialisierte Dienstleister vergeben werden. Also stellen Sie sich einfach so vor, es ist relativ naheliegend, dass die Kernkompetenz von BMW jetzt eben nicht darin liegt, irgendeine Kantine besonders toll zu betreiben. Also source ich das aus. Aber genauso ist es eigentlich, dass es die Kernkompetenz von BMW auch nicht sein wird, eine SAP-Software zu betreiben. Also kann ich das genauso outsourcen. Sondern die Kernkompetenz besteht darin, Automobile herzustellen und die entsprechende Supply Chain zur Herstellung entsprechend zu managen. Das ist so eine der Grundthesen, dass man sagt, das, was nicht Kernkompetenz ist, lagere ich aus. So, jetzt haben wir hier eine Systematisierung der Begriffe Outsourcing und Offshoring. Also Outsourcing ist alles das, was ich rausgebe an Unternehmen. Und Offshoring, unter Offshoring verstehen wir im Weiteren, dass ich etwas herausgebe, eine Aufgabe aus meinem Unternehmen herausschneide und es offshore, also außerhalb des Landes erledigen lassen. Also Offshore wäre dann einfach außerhalb des Landes erledigen lassen. Gegenstück zu Offshore wäre Onshore. Onshore würde heißen, wir machen es hier, ne, aus unserer Perspektive, aus unserer deutschen Perspektive in Deutschland. Das Offshore wiederum unterscheiden wir in Nearshore einerseits und in Farshore andererseits. Also aus deutscher Perspektive würden wir sagen, Nearshore wäre vielleicht die Auslagerung oder das Outsourcing von bestimmten Aufgaben nach Polen oder nach Ungarn. Das würden wir als Nearshore bezeichnen. Und Offshore würden wir eben sagen, entsprechend nach Indien. Ne, wir dürfen aber nicht nur die deutsche Perspektive im Blick haben. Wie würde das aussehen, wenn wir es etwa aus der US-amerikanischen Perspektive machen würden? Aus der US-amerikanischen Perspektive wäre Indien auch Offshore, Farshore, genau wie hier. Aber Nearshore-Kandidaten aus US-amerikanischer Sicht wären dann vielleicht Kanada oder Mexiko, ja, was auch häufig stattfindet, dass die entsprechende Softwareentwicklung dann so stattfindet. Und dann finden Sie hier noch einen Begriff, der heißt Captive Offshoring. Unter diesem Captive Offshoring ist gemeint, dass wir einen Auftrag oder Aktivitäten zwar ins Ausland vergeben, ja, aber an ein Tochterunternehmen oder eine Niederlassung von uns. Ja, also wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, ja, gibt so viele Beispiele, also mittlerweile kaum mehr ein Softwareunternehmen, das nicht eine beachtliche Zahl von Softwareentwicklern in Indien hat und dort auch entsprechende Niederlassungen, also Töchter aufgebaut hat. Alle diese Beispiele würden unter dieses Captive Outsourcing, Offshoring fallen. Also wenn Hewlett-Packard ist da stark vertreten, Microsoft ist da stark vertreten, die SAP ist da stark vertreten, also könnte jetzt auch so ein paar Namen einfach hier improvisieren, da würde ich wetten, dass sie auch vertreten sind, ohne dass ich es jetzt genau wüsste. Ja. Kritischer wäre es, wenn man jetzt den Satz sagen wollte, das Unternehmen X ist dort nicht vertreten, also da würde ich mich unwohler fühlen. Ne. Das ist mittlerweile ganz ein ganz gängiges, ganz normales Modell. Ne. Ne. Fremdes und die Vergabe an ein fremdes Unternehmen, hier eben im Inland, könnte man jetzt auch sagen, Onshoring und Outsourcing wäre dann vielleicht systematischer, weil wir auch sagen, wenn wir es an ein fremdes Unternehmen vergeben und dieser Auftragsempfänger, das fremde Unternehmen, hat den Sitz im Ausland, würden wir sprechen von Offshoring, weil das ja der allgemeine Begriff ist, weg ins Ausland mit den Aufgaben und eben Outsourcing ist es sowieso, wenn wir es an ein fremdes Unternehmen vergeben. Also das ist so eine Systematisierung dieser Begriffe Outsourcing und Offshoring. Ja, hier einfach mal ein paar Zahlen, die ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht im Einzelnen vorlesen muss. Es ist ein sehr großer Markt und wird immer wieder zu den sogenannten Megatrends gezählt, wenn Sie also Umfragen bei Marktforschungsinstituten machen, bei Beratungsgesellschaften, dann ist dieses Thema Offshoring, Outsourcing, wird immer ganz oben genannt als eines der Top-Themen überhaupt. Hier vielleicht einfach mal, damit Sie so einen Eindruck bekommen, die Marktanteile in Deutschland aus dem Jahr 2006, T-Systems, IBM, Siemens IT Solutions and Services, Hewlett-Packard, und so weiter und so fort, sind also die großen Player und Anbieter. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist also die deutsche Perspektive und weltweit ist, soweit ich das weiß, ist IBM eben der mit Abstand größte Anbieter von Outsourcing, Offshoring, Dienstleistungen. Nicht? Ich glaube, hier auf die einzelnen Zahlen können wir entsprechend verzichten. Gucken wir uns mal an, was denn die Vorteile des Outsourcing, des Offshoring sind. Und das werden wir uns aus verschiedenen Perspektiven jetzt mal anschauen. Zunächst mal im Hinblick auf die Strategie eines Unternehmens. Zunächst mal hier, das ist sozusagen ein Vorteil im Hinblick auf die Strategie, aber auch so etwas gleichzeitig wie die Grundidee, die an und für sich damit verfolgt wird, mit diesem ganzen Thema Outsourcing, dass wir nämlich sagen, wir sourcen etwas aus, ja, und können uns dann eben auf das Kerngeschäft konzentrieren. Ja. Jedes Unternehmen hat ein Kerngeschäft oder sollte eines haben und sollte sich eben darauf konzentrieren und eben nicht auf das Thema IT. Ja, das wäre einfach das, was wir eben am Beispiel Kernkompetenz von BMW vor 5 Minuten besprochen hatten. Konzentration auf strategisch wichtige Aufgaben. Ich habe das mal hier drin gelassen in den Folien. Ja. Also ich kann das nicht wirklich unterscheiden von diesem ersten Punkt, Konzentration auf das Kerngeschäft. Das ist hier also mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Diese Vor- und Nachteilsliste haben wir übrigens übernommen aus dem Buch von Mertens und Knollmeier zur IT-Organisation, falls Sie da nochmal was nachlesen wollen. Flexibilität. Was können Sie sich denn vorstellen, was da unter Flexibilität gemeint ist an der Stelle in diesem Zusammenhang?
Mhm. Wenn man ein anderes System haben möchte, aus irgendwelchen Gründen, weil das nicht selbst betreibt, dann könnte man vielleicht auch den Anbieter wechseln. Oder falls der es anbietet, könnte man ihn benachrichtigen und dann eine neue Angebot machen.
Ja, die Hoffnung, dass ein Systemwechsel ein bisschen einfacher stattfinden kann, als das ohne das der Fall wäre. Wobei ich da an dem Punkt ein bisschen skeptisch bin. Das hatten wir vorgestern in der Internet Economics Veranstaltung vor so einem etwas anderen Hintergrund behandelt. Also die Umstellkosten, ja, in der IT-Welt von einem System A auf ein System B umzusteigen, sind immens hoch. Ja, die sind immens hoch. Und deswegen gibt es auch ganz wenige Beispiele, dass etwa ein SAP-Anwendungsunternehmen auf Oracle Applications umsteigt oder umgekehrt. Also wenn Sie da erstmal sozusagen in einer Welt drin sind, dann sind diese Umstellkosten extrem hoch. Ja, also findet relativ selten statt eigentlich. Ne? Damit sind es in der Regel wird man unter Flexibilität so verstehen, dass Sie vielleicht bestimmte Leistungsmerkmale, die Sie in so einem Outsourcing-Vertrag drin haben, relativ leicht anpassen können. Also wenn Sie vielleicht irgendwie von so einem Second-Level-Support auf so einen First-Level-Support wechseln wollen, dass eben vielleicht in irgendeinem Problemfall die Hilfe möglichst schnell da ist, dann bei dem First-Level-Support oder weitere Features, dann ist das bei so einem Outsourcing-Vertrag relativ leicht möglich. Ja? Dass Sie dann einfach die Anpassung des Vertrages vornehmen, müssen Sie ein bisschen mehr bezahlen pro Monat oder pro Jahr, aber das geht einfacher, als wenn Sie sozusagen alles im Eigenbetrieb haben, weil dann müssten Sie ja vielleicht, um diesen Support zu verbessern, dann entsprechend neue Mitarbeiter einstellen, ne, was natürlich entsprechend dauert. Ne, das wäre so ein Punkt, der darunter zu verstehen ist. Oder eben die Fragestellung der Standardisierung. Standardisierung in dem Sinne, dass Sie in der Regel von diesen IT-Outsourcing-Anbietern standardisierte Lösungen einkaufen werden. Ne. Also werden Sie sehr, sehr häufig irgendwelche Standardsoftware dort einfach betreiben lassen auf den Servern von diesen Anbietern. Ja, Nachteile in Bezug auf die Strategie, ja, hier relativ klar. Verlust von Know-how. Klar, wenn Sie die IT entsprechend herausgeben, dann haben Sie auch in der Regel bauen Sie die Abteilungen entsprechend ab, ja. Und haben das Know-how nicht mehr in dem Unternehmen drin. Kontra Wettbewerbsrelevanz der IT-Aufgaben. Was fällt Ihnen denn dazu ein? Das ist auch ein relativ, der steht da so relativ harmlos rum, der ist gar nicht so harmlos, der Punkt, ja. Das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Sehr gut gesagt. Ich hoffe, ich gebe das jetzt auch genau richtig wieder. Also wenn Sie outsourcen, werden Sie sehr, sehr häufig Standardlösungen entsprechend outsourcen, ja, eine SAP-Lösung vielleicht. Und in dem Moment, wo Sie eine Standardlösung dann sozusagen beziehen von diesem Outsourcing-Anbieter, haben Sie ja wiederum keine eigene differenzierte Lösung, mit der Sie sich sozusagen vom Konkurrenten abheben. Und daher werden Sie auch keine Wettbewerbsvorteile sozusagen durch die entsprechende IT beziehen. Das ist das, was dahinter gemeint ist. Das war sehr gut, der Punkt, wie Sie das gesagt haben. Sie werden sich aber auch wundern, ja, wenn Sie sozusagen Berichte lesen würden, also gerade in solchen, ja, sagen wir mal, Zeitschriften à la, wie heißen die, Computerwoche und Computerzeitung, ja, wo so CIOs und Beratungsgesellschaften schreiben, wie oft sie einfach, weil da wird einfach viel gebuzzt, ja, also gebuzzt heißt viel Buzzwording getrieben, ja, das muss irgendwie gut klingen für die Leute. Da wird so unheimlich oft gesagt, also IT-Outsourcing ist der neue Trend und die deutschen Unternehmen hängen zurück. Und also macht alle, ja, und zwei Absätze später wird die Wettbewerbsrelevanz der IT-Aufgaben betont, ja, weil sich auch da sozusagen der Schreiberling irgendwelche Beratungsprojekte vielleicht erhofft, wenn er sozusagen in diese Richtung argumentiert. Ne? Aber das ist genau der Punkt. In aller Regel wird es so sein, dass sich Standardlösungen besser outsourcen lassen als irgendwas Individuelles, wo man sich vielleicht selbst abheben will. Ne? Also insofern, wir werden es auch auf einer der nächsten Folien noch haben, Outsourcing wird gesehen als Maßnahme zur Kostensenkung. Und weniger als sich zu differenzieren und irgendwas Besonderes Tolles im Vergleich zum Wettbewerb zu machen. Ne? Auch da muss man sich im Klaren drüber sein. Ja. Entstehung von Abhängigkeiten, das ist sicherlich der Fall, wenn Sie Ihre IT-Abteilung auch entsprechend auflösen vielleicht und großteils ausgliedern, auslagern, dann entstehen entsprechende Abhängigkeiten und es ist häufig sehr, sehr teuer, sozusagen wieder ein Insourcing zu machen, also das dann praktisch irgendwann wieder zurückzuholen, weil Sie eben einfach das entsprechende Know-how wiederum aufbauen müssten. Kontra Monopole bei Individuallösungen. Muss ich im Moment ein bisschen stocken, wenn ich ehrlich bin, weiß man eigentlich gar nicht so genau, was damit gemeint ist, Monopole bei Individuallösungen. Ich meine, gut, wenn ich eine Individuallösung mir selbst entwickelt habe, dann habe ich sozusagen auch ein eigenes Monopol mehr oder weniger auf diese Lösung und kann die schwerer outsourcen. Ich weiß jetzt aber, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht so ganz genau, was in dem Punkt gemeint ist. Vielleicht kann einer helfen, ja.
Ah ja.
Ja. Ja, vielen Dank. Genau, das war genau das wird damit gemeint sein. Also wenn der Anbieter jetzt irgendeine Individuallösung für einen selbst vielleicht entwickelt hat, ist er wirklich der einzige Anbieter von dieser Lösung, dann habe ich nicht die geringste Chance, vielleicht diesen Anbieter irgendwann mal zu wechseln. Während wenn ich eine Standardsoftwarelösung fahre, gibt es diese Monopolstellung nicht. Also sind eben mehrere Anbieter in der Lage, so ein SAP-System laufen zu lassen. Ja, genau. Sehr guter Punkt. Merci. Unterschiedliche Kultur. Ja, damit ein prägnanteste Beispiel wäre natürlich, wenn ich ein Outsourcing betreibe im Sinne eines Farshoring in vielleicht irgendein asiatisches Land, dass dort die Anbieter eben sehr häufig ganz andere Kulturen haben und Umgangsformen als wir, sprachliche Probleme und damit einhergehend Störung zusammengehörender Prozesse. Da bin ich jetzt relativ kurz drüber geflogen, nicht weil ich das nicht spannend finde, sondern deswegen, weil in dem Gliederungspunkt 2.3 dieser Veranstaltung, wo wir explizit sprechen werden vom Offshoring der Softwareentwicklung, werden wir das noch relativ ausführlich bekommen hier. So, im Hinblick auf die Leistung, ja, pro Kompetenz des Outsourcing-Dienstleisters, ja, das wäre beispielsweise, wenn wir sagen, wir wollen unsere Softwareentwicklung an einen Dritten auslagern, outsourcen, dass der vielleicht eine Menge von Programmierfähigkeiten und guten Leuten hat, die ich bei mir intern nicht habe. Damit natürlich auch der Zugang zu intern fehlendem Know-how. Das geht praktisch hier eins zu eins ineinander über. Realisierung innovativer IT-Lösungen. Das haben wir eben, wie gesagt, aus dem Buch dort übernommen. Kann man so allgemein meiner Meinung nach nicht sagen. Also es ist prinzipiell natürlich möglich, dass mein IT-Dienstleister mir eine innovative Lösung letztendlich implementiert. Aber häufig werden wir auch einfach Standardlösungen beziehen und wollen eben auch Standardlösungen beziehen. Ich war da mal vor so einem halben, dreiviertel Jahr, hatte ich einen Vortrag gehalten bei so einem Nearshoring-Farshoring-Workshop, wo auch viele Anbieter da waren, also Anbieter aus Nearshore und auch aus Farshore-Lokationen. Insofern war das relativ spannend. Und da hat man eine unheimliche Lücke erlebt zwischen dem, was die Anwender als Ziel verfolgen. Es ging ganz klar in die Richtung Kosten sparen und dem, was die Anbieter versprochen haben. Also es war ziemlich deutlich, dass sich keiner dieser Outsourcing, Offshoring-Anbieter darstellen wollte, als jemand, der dafür da ist, einfach nur Kosten zu sparen. Ja, so wollen sie ungern wahrgenommen werden, ja, sondern sie sehen sich eben als innovatives IT-Haus, das für den Kunden innovative Lösungen zur Verfügung stellt. Also das ist die Brille, die denen einfach viel besser gefällt. Ja. Und insofern hat der Punkt sicherlich eine Berechtigung, aber es ist sozusagen in häufigen Fällen gar nicht das, was nachgefragt wird, sondern einfach ein billiger, sauberer Betrieb von IT-Lösungen. Klar definierte Leistungen und Verantwortlichkeiten. SLA steht für Service Level Agreements. Dass man beispielsweise einem Betreiber meines Servers sagen kann, okay, wir wollen folgende Leistungsmerkmale jetzt festlegen. Ja. Einfachstes Beispiel für so ein Leistungsmerkmal, wir haben ja noch eine Folie mit einigen drauf, wäre, wenn ein Problem auftritt, ja, in welcher Zeitspanne sozusagen der IT-Service-Provider auf der Matte zu stehen hat. Ja, das ist jetzt ein Beispiel für so ein Service-Level-Agreement. Ja. Und das kann man natürlich mit einem internen Dienstleister im Prinzip auch machen. Ja, also man könnte ja genauso gut seiner eigenen IT-Abteilung sagen, der Unterstützung, der angeboten wird, muss auf diesem und jenem Niveau sein. Ja, aber die Erfahrung zeigt, dass es ungleich einfacher ist, das eben mit einem externen Dienstleister entsprechend zu vereinbaren. Und Verfügbarkeit von Kapazitäten. Kapazitäten ist hier allgemein gemeint, also sowohl im Sinne von Hardware-Kapazitäten, Netzkapazitäten, als auch im Sinne von Personalressourcen. Contra. Übervorteilung durch Informationsdefizite bei Vertragsgestaltung, Principal-Agent-Problematik. Klingt erstmal sehr klug und sehr schwierig verständlich. Was darunter einfach gemeint ist, ist, dass der Anbieter von solchen Outsourcing-Dienstleistungen das Geschäft wesentlich besser kennt, solche Verträge schon oft gemacht hat und sie als Anwender Gefahr laufen, übers Ohr gehauen zu werden. Ja? Das ist das, was hier praktisch unter diesem erstgenannten Punkt zu verstehen ist. Und wenn Sie mit einigen Outsourcing-Firmen sprechen, ja, werden Sie ihnen, also die müssen Sie natürlich besser kennen, die Leute dann, ja. Und wenn Sie mit denen sprechen und sie besser kennen, werden Sie ihnen auch das bestätigen, dass das eben genauso stattfindet. Ja. Dass es so stattfindet in der Form, dass mit dem Anwender ein Vertrag häufig geschlossen wird und in diesem Vertrag fehlen aber bestimmte Serviceleistungen, die der Anwender dringend braucht. Und sobald es dann sozusagen losgeht, merkt der Anwender, dass hier die einzelnen Bestandteile noch fehlen und die muss er dann für Geld nachkaufen. Ja, also das ist also durchaus gängige Praxis. Aber auch da gilt, dass die Praxiserfahrungen sehr unterschiedlich sind. Also das wurde mir so erzählt, aber mir wurde auch neulich mal folgende auch erzählt, dass es vielfach in eine andere Richtung geht und dass sich die Anwender, die also bestimmte Teile outsourcen, sich bei dieser Vertragsgestaltung mittlerweile professioneller Berater bedienen, was aus deren Sicht auch unheimlich viel Sinn macht. Ich muss jetzt die Namen weglassen. Ich mag das eigentlich nicht, diese anonymen Beispiele, aber in dem Fall, gerade wenn die Kamera noch mitläuft, dann darf ich gar nichts sagen. Also ein richtig großes deutsches Unternehmen stand neulich vor der Frage, ihre Desktop-Services auszulagern, ne, an Outsourcing-Dienstleister. Und da haben sie sich eine amerikanische Unternehmensberatung geholt, die darauf spezialisiert ist, solche Outsourcing-Verträge entsprechend zu gestalten. Und dann sind sie, hat sich diese Beratungsfirma, hat sich dann aus den verschiedensten Angeboten 4 oder 5 der potenziellen Outsourcing-Dienstleister erstmal selektiert und haben die dann für insgesamt 10 Tage in so ein Münchner Hotel sozusagen eingeladen und jeden einzelnen von den 5 Anbietern dann 2 Tage lang in einem Raum von morgens bis abends gegrillt. Und gegrillt heißt in dem Fall wirklich, dass sie gesagt haben, okay, von diesen Outsourcing-Dienstleistern muss erstens mal der Vorstand da sein. Also es kann nicht sein, dass da irgendein untergeordneter Mensch kommt. Es muss der Mensch da sein, der die Entscheidungskompetenz hat. Und das ging wirklich so ab, dass denen gesagt worden ist, okay, sind Sie bereit, hierfür und dafür in die Haftung zu gehen? Also wenn dies und jenes nicht passiert, dann kostet das diesen Anbieter ein Schweinegeld. Und es lief wirklich so ab, dass wenn die dann gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, das haben wir noch nie gemacht und so weiter und so fort, dass ihnen freundlich, dass der Umgangston war durchaus freundlich, wurde mir berichtet, ja, aber freundlich eben gesagt worden ist, okay, wir haben hier 4 andere, die das machen. Und jetzt haben sie noch 5 Minuten Zeit, nochmal drüber nachzudenken und ansonsten ist das Gespräch beendet. Ja. Aus Sicht, wenn ich mir das so angehört habe, aus Sicht dieses outsourcenden Unternehmens eine hervorragende Investition. Ja, eine hervorragende Investition, diese Profis auf diesem Gebiet einfach da einzuschalten. Die sind wohl auch sehr teuer, aber da geht es um Milliardengrößen bei diesen Deals. Es sind wirklich Milliarden, wenn Sie so eine Laufzeit von über 10 Jahren vielleicht mal in Betracht ziehen und dann fällt so ein hohes Beratungshonorar dann wirklich nicht mehr ins Gewicht. Das ist viel besser, als wenn man sich da mit wenig Know-how dann in diese Verhandlungen einlässt. Also sehr unterschiedliche Berichte aus der Praxis, wie das stattfindet. Einerseits sehr gut beratende Unternehmen, die outsourcen wollen. Auf der anderen Seite gehen die einen oder anderen manchmal auch mit relativ unbedarften Personal in diese Vertragsverhandlungen rein und werden dann eben etwas über den Tisch gezogen dann halt. Ne? In Bezug auf die Leistung, Überwindung räumlicher Distanzen. Ja, was ist darunter gemeint? Gut, ist relativ klar, wenn Sie nun Ihren Outsourcing-Anbieter offshore haben oder farshore haben in einem weit entfernten Land, ja, dass das hier und da zu Kommunikations- und Koordinationsschwierigkeiten führen kann. Allein die Zeitverschiebung, ne, den können Sie eben häufig mal nicht zu Ihren normalen Geschäftszeiten anrufen, ja. Geschweige denn mal kurz besuchen. Ja. Ja, weniger informelle Kommunikation, Beeinträchtigung des Datenschutzes sind auch noch so Punkte, die genannt werden, würde ich vielleicht nicht ganz so hoch gewichten. In Bezug auf die Kosten, ne, klares Pro, Kostenreduktion des laufenden Betriebs. Variabel statt fixe Kosten, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass wenn Sie jetzt vergleichen, die Alternative Outsourcing gegen die Alternative es selbst zu machen. Wenn Sie es selbst machen, dann haben Sie einen relativ hohen Fixkostenblock durch Ihr IT-Personal. Die These ist die, dass wenn Sie die IT-Aufgaben outsourcen, dass es einfacher ist, sozusagen ein bisschen mehr Leistung mal einzukaufen, wenn Sie denken, dass es erforderlich ist, oder die Leistung vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren. Auch da muss man immer genau in die Verträge reingucken. Also in dem Moment, wo die Verträge etwas längerfristig sind, kann es sein, dass es natürlich schwierig ist, die Reduktion durchzuführen. Aber in der Tendenz scheint mir das durchaus sinnig zu sein, dass eher variable statt Fixkosten die Konsequenz des Outsourcings sein können. und entsprechend vielleicht eine bessere Transparenz und Planbarkeit. Kontra ist die Höhe der sogenannten Transaktionskosten. Und die Transaktionskosten, darunter versteht man also alle die Kosten, die nun anfallen, wie der Name eigentlich sagt, wenn Sie nun an eine solche Transaktion, solche Abwicklungen zwischen Ihrem Unternehmen nun und irgendeinem externen Partner denken. Und diese Transaktionskosten, die unterscheidet man nun etwa in Anbahnungskosten. Anbahnungskosten wären also alle Kosten, die fallen dafür, das Geschäft anzubahnen, ja, wie es der Name schon sagt. Dazu würden etwa gehören die Informationskosten, etwa Informationsbeschaffungskosten über die Anbieter. Also welche Anbieter ziehe ich überhaupt vielleicht in Betracht dafür, dass ich denen meine IT übergebe? Dann informiere ich mich über deren Leistungen, welche Erfahrungen es mit diesen Anbietern gibt. Alles das fällt hier rein. Anbahnungskosten, Vereinbarungskosten, ne? Vertragsverhandlungen, alles, was damit im Zusammenhang steht. Ne? Das wäre also genau dieses Beispiel, was ich Ihnen da eben erzählt hatte. Ne? Wenn eben dieses eine Großunternehmen einen Anbieter für solche Desktop-Services sucht, dann haben Sie eben solche Transaktionskosten in dem Sinne, dass Sie da erstmal auswählen, welche Partner Sie haben wollen, also welchen Outsourcing-Dienstleister, dass Sie sich dort in so ein Hotel einschließen, ja, und dann entsprechend den Deal aushandeln. Die Anwälte, die sehr viel kosten, ja, wenn Sie an die Vertragsgestaltung denken, alles das fällt hier rein in diese Transaktionskosten. Ja. Und diese Gliederung der Transaktionskosten, nicht, dass Sie das falsch verstehen, das ist also eine allgemeine Definition und Unterteilung. Ne, allgemeine Definition und Unterteilung, die wir jetzt nur für dieses Thema Outsourcing, Offshoring anwenden. Also das Gleiche haben Sie, diese gleichen Transaktionskosten haben Sie immer, wenn es darum geht, dass Sie irgendwelche Marktpartner bekommen, ob Sie jetzt in der Automobilindustrie sich überlegen, über welche Distributoren Sie Ihre Produkte verkaufen oder welche Supplier Sie haben wollen, haben Sie alle hier diese entsprechenden Transaktionskosten. Kosten der Abwicklung des Deals, Kosten der Kontrolle, ja, also wird dann letztendlich, werden auch alle geforderten Parameter, etwa diese Service Level Agreements, werden die auch alle eingehalten und dann entsprechend, wenn dies nicht der Fall sein sollte, eine entsprechende Anpassung der Verträge, wenn Sie eben vielleicht nicht zufrieden sind mit dem, wie das Gesamte so abläuft. Vor- und Nachteile des Outsourcing im Hinblick auf Personal und Finanzen. Mittelfristige Reduzierung der Personalprobleme, gleichmäßigere Personalausstattung. Naja, das ist nun natürlich eine sehr freundliche Umschreibung dessen, was letztendlich stattfindet. Ne? Denn was findet statt? Es wird letztendlich werden Mitarbeiter entlassen. Es werden Mitarbeiter entlassen, was natürlich nicht so ganz einfach ist. Ja? Sie können hier in Deutschland nicht einfach mal 1000 Mitarbeiter entlassen, wenn Sie beschließen, Ihre ganze IT-Abteilung dicht zu machen und auszulagern. Was wird man in so einem Fall denn häufig machen? Haben Sie da eine Idee, wie sowas aussehen könnte in der Praxis? Also ein großes Unternehmen will nun seine gesamte IT outsourcen zu irgendeinem Anbieter und will auch gleich mit den Großteil seiner IT-Abteilung loswerden. Wie funktioniert das häufig, ja? Wie bitte nochmal? Das wäre so eine Methode, eine eigene Gesellschaft ausgliedern und die dann verkaufen. Das wäre schon eine relativ rabiate Methode, ja, genau. Tochterunternehmen gründen, ja, so in die, geht so in die Richtung. Was unheimlich oft stattfindet, ist, dass der Outsourcing-Dienstleister die Leute gleich mitnimmt. Ja, das ist eine Sache, die Sie sehr, sehr häufig beobachten können. Also wenn IBM hat es früher öfter gemacht, haben irgendeinen größeren Outsourcing-Deal gewonnen, ja, von einem Kunden einen Teil der IT oder vielleicht auch einen Großteil der IT übernommen, dass sie gleich die Mitarbeiter entsprechend mitgenommen haben. Allerdings klingt erstmal so nach dem Motto, alles prima, alles bestens, häufig zu deutlich schlechteren Konditionen für die Mitarbeiter. Also das war häufig zu beobachten, dass sie dann nicht mehr so viel verdient haben und längere Arbeitszeiten hatten, als das vorher bei dem auslagernden Unternehmen war. Also das ist ein häufiges Phänomen, was sie da zu berücksichtigen haben. Ne? Und das ist eigentlich mal die Kurzzusammenfassung: arbeitsrechtliche Probleme, Personalwiderstände, Abfindungszahlungen für die ausscheidenden Mitarbeiter. Ne? Wenn sie eben beispielsweise nicht übernommen werden. Ja, bitte. Nochmal? Also ich sag mal so, das wird sicherlich keiner dann so tatsächlich zugeben, wie sie das dann so, wie sie das so sagen, dass das zum Teil stattfindet, kann man sich ja vorstellen. Ne? Aber das wird sicherlich nie ein offizielles Statement geben, ne? So in diese Richtung. Ne? Aber da passieren sicherlich schon einige unschöne Sachen. Ne? Ja, hier nochmal die Offshoring-Motive. Im Überblick, das haben wir entnommen einer Studie, die gemeinsam von Bitkom und Deutsche Bank Research im 2005 erstellt worden ist, nämlich mit der Frage, welche Bedeutung haben folgende Faktoren als Motiv für Ihr Unternehmen für das Offshoring. Ne? Und das war das, was ich Ihnen sagte, hier klar vorne steht entsprechend das Thema Kostensenkung. Ne? Als das wesentliche Motiv für die auslagernden Unternehmen. Und dann haben wir hier dann eben weitere Steigerung der Flexibilität, Konzentration auf das Kerngeschäft, qualifiziertes Personal und eben einige weitere. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie das sich so methodisch anschauen, diese entsprechenden Faktoren, die hier dargestellt werden? Muss man immer aufpassen bei diesen Faktoren, dass die Dinge sich möglichst wenig überschneiden. Ja. Denn es ist ja immer so eine Frage, wenn Sie dann so einen allgemeinen Punkt bringen, wie Konzentration auf das Kerngeschäft, ja, ob man das jetzt letztendlich macht, um Kostensenkungen zu realisieren, oder ob das zwei völlig unabhängige Sachen voneinander sind. Das sind so Sachen, das ist immer dann, wenn Sie mal, aber das ist hier noch ganz gut gemacht eigentlich. Da gibt's also in der Literatur durchaus schlechtere Sachen, ja, wo Sie dann denken, um Gottes Willen, also Deutsche Bank Research macht in der Regel sowieso einen ganz guten Job, was solche Dinge angeht. Ne? Aber da müssen Sie immer darauf achten, dass Sie diese verschiedenen Faktoren, wenn Sie solche Bedeutungsempirie machen, also was ist jetzt besonders wichtig, um irgendwas zu erreichen, dass diese Dinge entweder hinreichend disjunkt sind oder dass Sie ein sauberes Kausalmodell zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren haben. Ne? Das finden Sie häufig, dass Sie dann haben, ja, so, was Sie oft haben, ist, was erzielen Sie? Effizienzvorteile, Kostenvorteile und so weiter und so fort. Dann fragt man sich natürlich, okay, wie ist denn die Relation zwischen Kosten und Effizienzvorteilen? Ne? Aber das war eher so ein allgemeiner Hinweis, dass es bei Deutsche Bank Research in der Regel eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, wir hatten, womit wir im Folgenden weitermachen werden, wir hatten es eben an der einen Stelle schon angesprochen, ist die Transaktionskostentheorie, nämlich die Fragestellung, wie können wir eigentlich, was für Theorien haben wir denn, um eine Bewertung von Outsourcing-Entscheidungen herbeizuführen. Und da haben wir eben diese Transaktionskostentheorie, die eben besagt, dass für alle möglichen Transaktionen, die wir sozusagen in unserem Wirtschaftsleben machen, auch im Privatleben, dass eben Transaktionskosten anfallen, die häufig in den Kalkülen etwas untergehen, ne? Dass man also praktisch vielleicht geneigt ist, sich einfach die verschiedensten Preise von verschiedenen Anbietern anzuschauen und die Leistungen von verschiedenen Anbietern anzuschauen, aber vernachlässigt, dass die Transaktion selbst eben auch teilweise hohe Kosten verursachen kann. Nicht? Das waren genau die, die wir eben genannt hatten. Kosten der Anbahnung, Kosten der Vereinbarung, Abwicklung, Kontrolle und Anpassung. Ne? So mit der simplen Botschaft, wenn diese Transaktionskosten jetzt eben höher wären, ja, als die erwarteten Kosteneinsparungen, ja, dann macht diese Transaktion eben diese Fremdvergabe in diesem Fall eben auch wieder relativ wenig Sinn. Ne? Und dabei ist die Höhe dieser Transaktionskosten ist eben abhängig von einigen Eigenschaften, nämlich etwa der Spezifität der zu erbringenden Leistung. Ne? Und da ist eben die Aussage die, dass je spezifischer eine zu erbringende Leistung ist, umso höher sind die Transaktionskosten. Ja, das ist eigentlich relativ einfach zu erläutern. Wenn ich einen Anbieter suche für irgendein Standardprodukt, ja, dann kann ich genau sagen, ich möchte dies und jenes haben. Ich mache mal bewusst ein ganz simples Beispiel. So ein Standardprodukt wie irgendeine CD. Ja, eine CD von Ihrem Lieblingskünstler. Dann können Sie genau beschreiben, was Sie eigentlich haben wollen. Wenn Sie aber irgendeine ganz spezifische Individualsoftwarelösung meiner Meinung beispielsweise haben wollen, ja, in dem Fall müssen Sie eben rangehen, ein Pflichtenheft aufsetzen und es dem Softwareentwickler oder dem Softwarehaus, das es für Sie entwickelt, eben detailliert erklären, was Sie eigentlich wollen. Ja. Und in diesem Fall haben Sie entsprechend hohe Transaktionskosten bei der Auswahl dieses Anbieters und gerade bei den Vereinbarungen, ne, weil Sie dem eben auf gut Deutsch genau verklickern müssen, was er entsprechend entwickeln soll. Unsicherheit hinsichtlich der Aufgabendurchführung. Ja. Je unklarer Sie sich darüber sind, ja, ob der oder diejenige überhaupt in der Lage ist, ihre Aufgabe auch gut abzuwickeln, so viel müssen Sie wahrscheinlich auch in die Vereinbarungsphase im Sinne der Transaktionskostentheorie reinbuttern. Ja. Also wenn Sie sich da unsicher sind, werden Sie eben vielleicht alle möglichen Kontrollpunkte dort einbauen und vielleicht Vertragsstrafen einführen. Ja. Oder eben auch die Häufigkeit der Transaktionen. Ne. Je häufiger Sie solche Transaktionen durchführen, umso höher werden vielleicht die Transaktionskosten dann absolut, aber sie sinken vielleicht dann pro einzelne Transaktion. Ne. Und Ziel der gesamten Transaktionskostentheorie ist die Suche nach der günstigsten Institutionsform. Und da unterscheidet die Transaktionskostentheorie zwischen Hierarchie einerseits und zwischen Markt andererseits. Und Hierarchie ist in diesem Wording ja, nichts anderes als das Make. Mache es selbst. Ja. Und Markt ist nichts anderes als das Buy. Ja, also im Grunde genommen will diese Transaktionskostentheorie mit einer Betrachtung dieser Transaktionskosten einen Beitrag dazu leisten, welche dieser Institutionsformen, wie es immer genannt wird, Markt oder Hierarchie, denn nun eigentlich die optimale ist. Und dazwischen gibt es dann entsprechend solche Mischformen. Und da kommen dann häufig dann so Handlungsempfehlungen letztendlich dabei heraus. Einfache Handlungsempfehlungen oder Normstrategien, wie es hier steht, die aber, denke ich, durchaus, auch wenn einfach, ihre Berechtigung haben. Ja. Und das ist jetzt nun ja, ein kleines Koordinatensystem, einfach zwei Achsen, die Unternehmensspezifität und die strategische Bedeutung. Ne. Und da ist eben die Kernaussage die, dass wenn wir eine hohe Spezifität haben, also irgendwas ganz Besonderes haben wollen und zudem die strategische Bedeutung für dieses Unternehmen sehr, sehr hoch ist, dann heißt das, mach es selbst. Die Make-Strategie. Und umgekehrt, wenn wir eben sagen, okay, die strategische Bedeutung ist vielleicht gering, die Unternehmensspezifität ist auch niedrig, dann würden wir sagen, mache einen reinen Fremdbezug, also ein reines entsprechendes Outsourcing. Zum Beispiel könnte man sich dann hier vielleicht für nur mal die Punkte 1 und 9 vorstellen. Was wäre denn Punkt für eine strategisch niedrige Bedeutung und niedrige Unternehmensspezifität, was wir sofort outsourcen würden. Ja. Oh ja, okay, nehmen wir es nochmal, genau. Das Beispiel von der Kantine, genau. Und rechts oben. Ach so, nee, ich wollte jetzt auch das gleiche. Ja, machen Sie das. Ja, genau, richtig, gut. Ja, guter Punkt. Sehr, sehr gutes Beispiel. Auch so Lohnabrechnungen oder sowas. Die könnte man vielleicht auch sehr, sehr gut extern vergeben, was ja auch häufig gemacht wird. Ne? Und rechts oben, was wäre das? Was könnten Sie sich da vorstellen? Ja?
Jetzt war ich ein bisschen weit gegangen, aber Kundenakquise zum Beispiel mit Sicherheitsselbstbetreiber, das wird man wahrscheinlich eher nicht an externe Anbieter vergeben. Also zumindest setzt den Fall, dass man besonders spezifisch auf die Kunden zugehen möchte.
Das wäre so ein Punkt, genau. Aha. Ja?
Also alle Sachen, die man zum Vorgang einhalten muss, wenn zum Beispiel Unternehmen spezielle Rezepturen haben, zum Beispiel Nahrungsmittelbereich oder so.
Mhm. Richtig, genau, richtig, genau. Das wär auch so ein Beispiel. Ne? Ja, dann würde ich sagen, für heute vielen Dank und wir werden auch an diesem Thema Outsourcing, werden wir, denke ich mal, mindestens die nächste Stunde, wenn nicht auch noch die übernächste, werden wir uns darüber noch unterhalten. Okay, für heute vielen Dank.